herzlich willkommen zum Off the Path Reise Podcast. Im Podcast spreche ich jede Woche mit inspirierenden Menschen über ihre Abenteuer auf der Welt. Heute ist Claudio Siebert zu Gast. Er hat 2014 alles verkauft und ist mit seiner damaligen Freundin losgereist. Die Idee war es, eine Weltreise auf bestimmte Zeit zu machen. Das ging aber nicht ganz auf. Die Beziehung ging zu Bruch und die Weltreise deutlich länger als geplant. Zurück in die Schweiz ist er auch nicht mehr. Stattdessen hat ihn seine Reise einmal quer durch die Welt und vor allem durch Südostasien gebracht. Am Ende hat es ihn auf die Philippinen geführt, wo er heute lebt. Über diese Reise sprechen wir heute ausführlich im Podcast. Bevor wir aber in den Podcast einsteigen, denkt dran, euch einmal unsere Finnlandreise für Januar 2024 genauer anzuschauen. Gemeinsam werden wir eine unglaubliche Zeit in Finnisch-Lappland haben und unter anderem eine dreitägige Husky-Safari unternehmen, bei der wir in der Wildnis in einfachen Hütten übernachten werden. Das Abenteuer kann seit kurzem gebucht werden und ich freue mich, dieses Erlebnis mit einer kleinen und intimen Gruppe von 10 Personen zu teilen. Alle unsere Gruppenreisen findet ihr auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallihallo, schönen guten Morgen von mir und schönen guten Nachmittag zu dir, Claudio. Schön, dass du da bist.
Danke, Sebastian. Ich freue mich drauf.
Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe die letzten Tage dein Buch gelesen, Gestrandet im Paradies. Und da dreht sich ja, wie der Titel schon sagt, gestrandet auf einer Insel. Da auf dieser Insel bist du gerade immer noch. Aber in diesem Buch sind da natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Abenteuer, die du vor deiner Strandung quasi erlebt hast. Erzähl mal ganz kurz so ein bisschen von dir, wie ist dieses Buch entstanden, wie ist diese Idee entstanden? Ich habe es natürlich alles gelesen, aber hier haben wir natürlich ganz, ganz viele Hörer, die vielleicht gerade zum allerersten Mal davon hören.
Ja, gerne. Also der Buchtitel, Gestrandet im Paradies, man erhofft sich dabei ja vielleicht jetzt zu erfahren, wo ist denn dieses Paradies genau, wie sieht das aus und so weiter. Aber natürlich so, dass es um eine Weltreise geht, ums Slow Travel und was man denn so erleben kann während mehreren Jahren unterwegs. Ich habe früher gar nicht geschrieben, ich habe auch nicht wirklich fotografiert. Ich hatte eine ganz andere Berufskarriere. Ich war damals so eine Dekade lang tätig als Verkaufsprojektleiter für ein Dialogmarketingunternehmen. Mein Alltag war super durchstrukturiert, schnelllebig. Ne? Es war eine gute, aufregende Zeit. Das Problem mit Erfolg, auch Routine ist ja, dass man gar nicht mitbekommt, wie die Zeit ins Land zieht. Und das war wichtig damals, diese Lebensepisode. Es war zweifelsohne ein Teil von Mosaik. Ohne jene Karriere hätte ich weder die nötigen Ersparnisse zusammengekratzt, noch hätte ich die Mechanismen auch von dieser Leistungsgesellschaft die auch durchschaut. Deshalb ist es halt wichtig zu verstehen, wo ich herkomme. Ich war nicht Burnout gefährdet oder so. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss da irgendwie weg. Man sieht in der Schweiz, sind wir tadellos organisiert, wir sind strebsam, effizient, dafür leidet aber die Muße und weniger arbeiten kannst du dir an einer gewissen Position sowieso dann abschminken. Wollte einfach mal weg. Das gesellschaftliche Korsett war mir je länger je mehr zu fest geschnürt. Ich sehnte mich nach mehr Abenteuer, mehr Chaos, mehr Sonderbarem, aber auch vor allem halt mehr Zeit, um mir die verschiedensten Facetten dieser Welt anzuschauen und sie besser zu begreifen. Ja, ist halt so, wer Karriere machen will, der riskiert, solche Lebensträume so lange vor sich herzuschieben, bis irgendwann die Energie dafür fehlt. Deshalb ist meine Aussteigergeschichte eigentlich sehr schweizerisch. Ne? Der Ausstieg war von langer Hand geplant und zwar satte 7 Jahre, bevor ich eigentlich weg war. Nur so konnte ich mir das notwendige finanzielle Polster arbeiten. Das gab mir dann eine Sicherheit, dass ich bestimmt für so 3 bis 4 Jahre sorgenfrei unterwegs sein kann. Also ich hatte einen krassen Sparplan, ne? Steuergünstige Gemeinde zu ziehen, weniger verschwenderisch zu leben, nur noch einen Kaffee pro Tag, nur Leitungswasser trinken, selber kochen, kaum mehr neue Kleidung kaufen, weniger weggehen, weiter und so fort.
Also wenn ihr Schweizer was macht, dann macht ihr es richtig, durchdacht und strukturiert.
Ja, selbst die Weltreise, ne?
Selbst das Aussteigen.
Selbst das Aussteigen, ganz, ganz korrekt, ja. Und das war mein früheres Ich, ne? Also ganz ein langweiliger, typischer Schweizer, so, ne? Je länger ich dann unterwegs war, desto mehr veränderte ich mich auch natürlich durch die Reise, durch die Menschen, die ich getroffen habe, die Erlebnisse. Das Buch startet ja in Nepal. Ich war aber damals ja bereits 2 Jahre schon unterwegs, so in Amerika, Japan, China und Indien. Ne? Nepal, das ist aber halt so ein neues Lebenskapitel. Da gab es ja diese Trennung, ja, von meiner langjährigen Beziehung. Und das war so ein Moment. Von da aus dachte ich einfach, ja gut, jetzt habe ich keine Kompromisse mehr. Ne? Also es ging dann von da aus viel abenteuerlicher weiter, auch mit viel mehr noch Zeit an Orten, die jetzt nicht unbedingt Höhepunkte bieten. Es ging mir dann viel mehr ums eben Slow Travel auch. Von Nepal aus ging ich dann nach Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Indonesien, Osttimor, Papua-Neuguinea. Ist leider nicht Teil vom Buch. Passt nicht dazu. Ne? Und schlussendlich auf den Philippinen gelandet. Das waren so die Stationen.
Kurze Werbeunterbrechung für Polarstern Energie. Ich freue mich heute wirklich, einen richtig coolen Sponsor vorzustellen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, hier schon lange keine Werbung mehr im Podcast gewesen. Ich versuche da sehr darauf zu achten, wer hier Werbung schaltet und wer nicht. Und Polarstern ist ein Ökoenergieversorger und ein Social Business. Was das genau bedeutet? Wenn ihr zu Polarstern wechselt, bekommen auch Familien in Kambodscha und Madagaskar saubere Energie. Warum? Weil die Energiewende in Deutschland nicht reicht. Die Wende muss überall passieren und allen Vorteile bringen. Und wir können da alle mit anpacken. Wirklich. Habe ich mir diesen Satz gerade ausgedacht? Nein, der steht so auf der Webseite von Polarstern und sie meinen es wirklich ernst. Die Klimakrise kann nur weltweit gelöst werden. Also müssen wir weltweit handeln. Als Polarstern-Kunde oder Kundin fördert ihr die Energiewende an vielen Orten der Welt. Wirklich. Saubere Energie ist der Schlüssel für ein besseres Leben. Und beim Ausbau von erneuerbaren Energien müssen wir ganz dringend schneller vorankommen. Ihr könnt mit Polarstern also beim Streamen oder Kaffee zubereiten schon einen Unterschied machen. Wechselt jetzt zu Polarstern und nutzt echten Ökostrom. Mit dem Code OTP20 erhaltet ihr 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresabrechnung bei Polarstern. Schaut jetzt bei www.polarstern-energie.de vorbei und wechselt noch heute. Der Code war OTP20 und der Link steht auch in den Shownotes. Werbung Ende. Also so jetzt in den ersten 5 Minuten kommen jetzt schon genug Fragen, um diese ganze Stunde zu füllen. Aber das ist, also ich finde es eigentlich total irre, wie anders dein Leben jetzt ist zu dem, was dein Leben vorher war. Ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, 10 Jahre zurückgehen würdest oder noch länger und dein damaliges Ich würde dein heutiges Ich doch gar nicht kennen und vielleicht sogar noch nicht einmal irgendwie sich vorstellen, dass du das werden könntest.
Das ist absolut korrekt. Oder? Stell dir mal vor, ich hatte damals noch Krawatte, ich musste den Wecker stellen und so weiter natürlich, wie viele andere auch. Und
was hätte denn dein damaliges Ich über dein heutiges Ich gedacht?
Ich denke, das war so eine Idealvorstellung. Man will doch irgendwie Herr der eigenen Zeit sein, das Leben so leben, wie es gerade kommt. Oder stellt sich das zumindest als sehr eine romantische Art und Weise des Lebens vor. Ne?
Aber hättest du dir du hast dich gerade als Krawattenträger genannt, hättest du in deinem Corporate-Leben, in dem du vorher warst, dir das Leben, das du jetzt führst, als das ausgemalt, was du mal machen möchtest? Oder hat sich das so entwickelt
nicht,
und du bist da so reingerutscht?
Ja, nee, genau. Ursprünglich war ja die Weltreise befristet, so zeitlich auf 3 Jahre vielleicht oder so. Und ich habe mich schon wieder gesehen, jetzt wieder in die Schweiz zurückzukommen, weiterzumachen. Ne? Damals habe ich auch so einen strukturierten Alltag, das gab mir Sicherheit, auch natürlich einen Lohn zu bekommen Ende Monat und damit Rechnungen zu bezahlen. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist, so als Freelancer dann irgendwann mal zu arbeiten auf der anderen Seite der Welt, ne, auf einer kleinen Insel, ja, in einem der verwundbarsten Länder der Welt. Wir sehen, also Taifune haben wir hier, Erdbeben, was auch immer. Tsunami ist jetzt auch nicht groß, aber das kommt schon auch noch. Das ist eigentlich der krasse Gegensatz jetzt zum Leben in der Schweiz, wo Sicherheit dominiert. Ne? Ich habe halt für mich entdeckt, so während den Jahren, dass mir das gefällt, ne? Dass jeder Tag halt ein wenig anders ist. Und gerade in Chagau, da ist ja auf nichts und niemand Verlass. Da habe ich das jeden Tag.
Ja. Man sagt ja so oft, dass sich das Leben alle 6 Jahre komplett ändert.
Habe ich auch schon gehört. Mittlerweile glaube ich daran, ja.
Ja, und klar, bei den einen oder anderen weniger und bei den anderen halt viel extremer. Ich glaube, bei dir ist es jetzt gerade wirklich ein sehr extremes Beispiel, wie sehr sich das Leben verändern kann. Aber halt eben auch in Kombination mit so einer Reise, glaube ich, dass sich ein Leben nochmal viel extremer ändern kann. Also eine normale Reise würde bedeuten, du erlebst irgendwie was Cooles, lernst tolle Menschen und Natur kennen, gehst zurück in deine Heimat und dann veränderst du halt irgendwas in deinem Alltag. Solche krassen Reisen, wie du sie jetzt erlebt hast, mit diesen unglaublichen Erlebnissen, über die wir gleich sprechen, die erzeugen dann halt eben so eine komplette Lebensänderung. Ich meine, wahrscheinlich hast du noch nicht einmal mehr einen Anzug bei dir auf der Insel.
Mir gefällt die Gewissheit, dass ich den Rest meines Lebens wahrscheinlich in Badehose und Flipflops verbringen darf. Anzüge gibt es hier nicht. Ne?
Ja, genau.
Wenn du sagen, dass sie wahrscheinlich zu Halloween oder so. Ne?
Ja, genau. Also ist einfach eine komplett krasse Veränderung. Und das ist halt eben das, was Reisen halt eben ausmacht. Ne? Du, wenn du dir halt diese Auszeit nimmst, diese Zeit dir auch nimmst, einfach mit dem Flow zu gehen und zu reisen und dich treiben zu lassen, dann ist das halt eben, und offen dafür ist für die Veränderung und nicht dagegen.
Genau, und es ist halt schwierig, dann wieder zurück in so eine Routine, in eine Struktur zu kommen. Das wenn man sich gewohnt ist, halt eben keine Kompromisse mehr zu machen, die Zeit selber sich einteilen zu können, kreativ zu sein, sich neu zu erfinden auch. Ne? Weil,
aber es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass du dich während dieser Reise von deiner Partnerin damals getrennt hast und dadurch halt nochmal viel freier warst, als du es vorher warst, weil du hast ja dadurch, durch den Partner, den du ja viele Jahre an deiner Seite gehabt hast, immer eine Bindung zu dem Alten gehabt und das Absolut, Lösen dessen ist ja ein Loslösen des Ganzen.
Ja, das ist sicherlich korrekt. Ich will jetzt niemandem empfehlen, mir das nachzuziehen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Weil es ist halt, es hat sich halt so ergeben, ne? Weil sie wollte dann halt eher schon vorher wieder zurück und ich habe so eine Sucht nach Neuem und nach halt mehr Asien entwickelt. Ich konnte nicht. Und da sind andere Sachen vorgefallen, die halt dann diese Trennen dann halt herbeigeführt haben. Und heute bin ich, muss ich sagen, auch froh hat es halt nicht geklappt, weil das Leben, das mich dann in der Schweiz erwartet hätte, wäre kein schlechtes Leben, ne? Wäre halt einfach sehr ein geradliniges Leben gewesen. Und dass ich heute eben halt nicht weiß, was ich in den nächsten, nächste Woche machen werde, ne? Das gefällt mir, ja.
Das ist so. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt einfach so anders. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wie dein Alltag jetzt gerade so ein bisschen ist. Und Palmwedeln, so, gerade Mittagsschläfchen gemacht. Das ist einfach anders.
Es ist anders, ja. Es ist nicht alles perfekt hier, aber das ist auch gut so. Nein, es gibt wirklich, es gibt Tag ein, Tag aus, gibt's Dinge, da könnte man drüber klagen. Jetzt gerade als Schweizer natürlich, ne? Schweizer und Filipinos sind halt schon ein wenig verschieden. Typen, ne?
Aber ich glaube, das ist ein Lied, das jeder Auswanderer singen kann. Also wir leben ja auch im Ausland. Also ich bin zwar hier geboren auf Mallorca in Spanien, aber ich habe mein Leben, die letzten 20 Jahre woanders gelebt und jetzt komme ich zurück und so nach einem Jahr, dann ist man halt auch so, oh, ist schon nicht alles ganz so geil, wie es vor einem Jahr war. Und jetzt nerven halt viele Dinge. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich dafür halt wirklich entschieden hat, dann weiß man halt eben auch die Vorteile zu schätzen.
Ja, du, ich kam mir eher fremd vor, als ich in der Schweiz jetzt zu Besuch war letzten Sommer. Das war für mich schon, ja, nach 5 Jahren jetzt Abstinenz, ich war vor 5 Jahren schon mal da, aber jetzt nach 5 Jahren kommt, also wirklich haben wir in Asien gelebt, das war ein Kontrast, darf man sagen, ja.
Jetzt bist du ja auf einer Insel auf den Philippinen und ich meine, es ist halt einfach allgemein ein Kontrast Asien zu Schweiz, ne? Also das ist einfach, also Menschen, Natur, Bauweise, alles. Also es ist ja, egal, ob du jetzt in Kuala Lumpur, Bangkok oder halt eben auf Siago oder sonst wo bist, es ist einfach so, ja. Absolut, ich meine, kannst du dir natürlich auch vorstellen, was für ein Kulturschock für die verschiedenen Menschen in Asien ist, wenn sie halt mal nach Europa reisen. Ne? Die machen natürlich alles ganz, ganz schnell, aber das ist für die ja auch total so, boah, ey, was leben die denn hier für ein Leben?
Absolut, ja. Es war wunderbar jetzt auch die Schweiz mit den Augen, durch die Augen meiner jetzigen Freundin zu erleben, eine Philippiner. Und der ist die Schweiz schon auch so richtig krass eingefahren. Ne? Also wie wir, was für eine Effizienz wir an den Tag legen, die öffentlichen Verkehrsmittel, wo die überall hindüsen. Ne? Und wie halt jeder halt sein Leben so extrem auch organisiert hat.
Aber ja. Ja. Gut, lass uns ein bisschen über dein Buch und dein Erlebnis sprechen. Es ist ja halt auch ein paar Jahre her, beziehungsweise du behandelst ja auch ein paar Jahre in dieser Reise. Ich glaube, es fängt irgendwann Mitte 2015 an, ist das richtig?
Genau. Ich war 2014 weg und da war ich so knapp 2 Jahre so fast unterwegs, bis ich dann in Nepal, neues Lebenskapitel schrieb.
Genau, und wie wollen wir diese Geschichte? Wollen wir sie chronologisch durchgehen oder willst du ein paar Highlights dir rauspicken, wo du sagst, boah, die würde ich gerne erzählen, weil die halt einfach irgendwie so ein bisschen echt verrückt sind? Also du hast ja wirklich einiges erlebt.
Ja, es ist natürlich, also für mich, also es geht mir vor allem ja drum mit dem Buch, ja, ein wenig, natürlich die Courage, mich auszubrechen und mal sich die Welt anschauen, nicht für immer, aber halt, genug lange, damit da was passiert, ne, eine gewisse Weltwachheit und so, auch vielleicht Toleranz und das oder so dieses kulturelle Interesse, das ich habe, ich möchte das irgendwie übermitteln und so, drum auch dieses Buch, ne. Für mich ist ganz wichtig, bevor wir jetzt in einzelne Erlebnisse vielleicht reingehen, ja auch das Thema Slow Travel oder so mal anzusprechen, ne? Weil Reisen ist ja eigentlich ein Türöffner für neue Erfahrungen. Heute wissen wir ja bereits im langen Voraus, wo es was wie zu erleben gibt und haken die Destination daher ja nur noch ab, anstatt spontan zu sein. Ne? Hängt mit Zeit zusammen, also der Mangel an Zeit vielleicht zusammen, aber auch der Modernisierung und Verkehrsmittel kann ich mir in 2 Wochen ja Vietnam, Kambodscha und Thailand anschauen. Soziale Netze, ne, laufen mit neuem Stoff zum Nachahmen, eindecken. Ich habe mir halt ganz früh schon gesagt, ich will halt so richtig langsam reisen, mir so lange Zeit nehmen für ein Land, bis ich davon so richtig genug habe. Also bis ich das Gefühl habe, ich habe einen guten Eindruck davon. Ja, so je länger ich dann auch abseits von den stark beworbenen Destinationen unterwegs war, desto mehr lernte ich dann diese Orte schätzen, wo es keine offensichtlichen Sehenswürdigkeiten gab. Ich wollte Eckpunkte in Erfahrung bringen und dann wähle ich einen Kurs an Peilen. Das ist halt bei meiner Reise vielleicht ein wenig anders dann. Also ich habe schon gewusst, ja, jetzt will ich halt dann Myanmar, dann mal in Thailand und so, aber dann innerhalb vom Land ging das ganz anders voran. Ja. Ich konnte vor meiner Reise weder Motorrad fahren noch Pferde reiten. Das alles kann man in Asien dann aber nur lernen. Ja. Auch per Anhalter war ich früh nie unterwegs. Ja, es war Zeit, solche Erfahrungen zu sammeln, ganz einfach.
Ne. Ich meine, du warst ja auch wirklich lange unterwegs, also ungefähr 4 Jahre. War dir das
eigentlich
vorher?
Waren es acht Jahre insgesamt. Aber ja.
Ach so, ja klar, du hattest erzählt, dass die Reise erst, also das Buch erst in Nepal startet und du vorher ja schon unterwegs warst, genau. Ja, krass. Genau. Also aber war dir vorher bewusst, dass du erstens so lange reisen würdest und zweitens, dass du dann auch so langsam reisen würdest, oder hat sich das entwickelt? Weil ich meine, ich weiß zum Beispiel aus meiner Erfahrung weiß ich, dass man am Anfang relativ, wie beim Wandern, am Anfang relativ schnell losläuft und dann merkt so, hey, wenn ich irgendwie da hochkommen möchte auf den Berggipfel, dann muss ich mal ein bisschen meine Pace runterschrauben, weil sonst schaffe ich es nicht. Und ich glaube, beim Reisen ist halt nämlich auch so, dass wenn man startet, dann irgendwie zack, 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 zack und dann irgendwann merkt so, ey, ja. Wenn ich so weitermache, ja, dann ist das Burnout einfach so echt so schnell da.
Reiseburnout.
Genau.
Ja, ich finde den Vergleich super. Ich finde den Vergleich super, ja. Nein, das ist wirklich so, das ist wirklich so. Ging mir ja auch im ersten Reisejahr fast so. Und ich habe das dann wirklich auch geschnallt. Und in Asien geht das halt irgendwie nicht. Man braucht Zeit, diesen Teil der Welt zu verstehen, wirklich. Ne? Wo wir ja vielfach ja dann auch wieder bei der Mobilität sind. Also wie gehe ich denn jetzt von A nach B? Nehme ich einfach den Bus, den schnellsten Bus mit Klimaanlage, den es gibt, oder gehe ich halt anders? Ja, ich bin ein Riesenfan vom Motorrad, weil ich halt so an Orte komme, die man auch die Busse nicht hinfahren, ne? Oder wo man halt nahe beim Volk ist. Ne? Und das ist halt ein wichtiger Punkt, wer sich dann schlussendlich auch Zeit nimmt für ein Land, der kommt auch viel näher ans Lokale, also ans Leben der Einheimischen ran. Dort, wo man so richtig schön was lernen kann, ja.
Und man merkt vor allem, wie unglaublich großzügig sie alle sind, wenn du halt außerhalb von den Metropolen und diesen einschlägigen Orten und bekannten Orten halt bist, dann merkst du halt eben, hey, sie geben dir einfach alles. Die teilen total gerne. Und du bist halt eben nicht nur ein wandelnder Geldbeutel, sondern halt ein Mensch.
Ja, das ist so. Also die Provinzen, Menschen vor Ort da und deren Kultur wird ja praktisch kaum Beachtung geschenkt. Und deshalb schätzen sie es das ja noch ungemein, dass man sich Zeit für einen Ort, für ihre Heimat ja nimmt. Das wird dann permanent mit Goodwill quittiert. Das ist so, ja.
Ja, also vor allem, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht kommen wir da am Ende nochmal drauf zu sprechen, aber wie krass sich deine Wahrnehmung über die Philippinen wahrscheinlich auch geändert hat, nachdem du halt vorher, also vor Covid, also natürlich ist diese 3 Jahre Corona spielen aktuell bei jedem eine große Rolle, aber wie krass sich auch deine neue Heimat insofern geändert hat und wahrscheinlich bist du viel krasser jetzt verankert in diesen 3 Jahren, als hättest du es vorher gemacht, weil du warst ja jetzt einer der wenigen dort.
Gut, wenn ich jetzt in Manila die Pandemie erleben müsste, dann wäre ich wahrscheinlich auch durchgetreten, weil ja, wenn wir da mal nach Europa geflogen. Aber es war so, dass ich war damals ja auf dieser Surfinsel Siargao gelandet, wollte mir damals Gedanken über meine Zukunft machen, wo und so weiter. Und dann blieb ich dann viel länger als geplant. Ich bin dann nachher nochmals weg, Taiwan, Vietnam und so, kam wieder zurück und fühlte mich da sonst richtig zu Hause. Und dann kam auch die Pandemie und ich musste mich halt entscheiden. Ne? Verlasse ich dieses Idyll, dann komme ich mit meinem Touristenvisum wahrscheinlich nicht mehr so bald ins Land. Bleibe ich, schlage ich Wurzeln. Und so ist es dann halt passiert. Ne? Je länger, je mehr habe ich halt das Jargon von früher kennengelernt, was alle so halt so richtig cool fanden. Also so 2015 war Jargon ja noch ein, da gab es noch keine Straßen, da kamen die Leute zum Surfen, da gab es noch keine so Restaurants und so weiter. Und wo halt dann alle weg waren, weil ihnen das Geld ausgegangen ist, dann, ja, war Jargon halt so richtig schön. Also da kam Geld ausgegeben, war alles günstig, weil, ja, hat eine kleine Ökonomie, die wir halt aufrechterhalten mussten. Und man, ja, half sich gegenseitig aus. Also es war so wie ein kleines abgeschnittenes Dorf halt. Ja, natürlich jetzt im Vergleich zu jetzt Schweiz oder Deutschland, schön Strand und tropischem Wetter. Ne?
Ja, also die Natur freut sich natürlich darüber. Die Menschen natürlich, das Portemonnaie und die Einnahmen natürlich eher weniger. Aber ich meine, ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja, Entschuldigung, zu einem gewissen Grad ja auch hier in Europa so gewesen. Die letzten Jahre, und ich glaube, aktuell ist es nach wie vor noch so, kannst du halt wirklich an viele Orte noch reisen, ohne diese krassen Menschenmassen zu haben. Ne? Ja. Also dadurch, dass ja zum Beispiel der komplette asiatische Kontinent aktuell immer noch nicht so krass reist, wie er es früher getan hat, vor allem die Chinesen, bist du ja jetzt in Europa unterwegs und hast sie halt eben alle nicht. Und dadurch erlebst du jetzt nicht das Ursprüngliche, weil das gibt's ja so gesehen ja gar nicht mehr, aber so schon halt deutlich ruhiger und das macht halt einfach deutlich viel mehr Spaß. Ich erinnere mich, ich war letztes Jahr mal auf dieser total bekannten griechischen Insel. Oh Gott, warum fällt mir der Name gerade nicht ein? Ia ist der Ort. Santorini, glaube ich.
Santorini, ne? Most Instagrammable place in the world.
So, da, aber ey, da war ich auf diesem einen Fotospot, wo man halt diesen Ort da zum Sonnenuntergang fotografiert, da war ich mit, ungelogen, vielleicht 30 Personen. Während du halt früher und ich glaube heute wieder diesen Ort dir mit 300 Personen oder noch mehr teilst. Und das ist halt eben der große, also diese Scheißpandemie, ich möchte darüber nicht sprechen, ich bin also ehrlich, für uns als Reiseblog und im Tourismus, ich könnte kotzen darüber, wie die letzten Jahre waren.
Ja, aber, das glaube ich dir. Aber ihr habt dann wahrscheinlich berichtet mehr über so lokale kleine Perlen, ne? Die man ja auch.
Ja, wir haben bei uns ganz vieles geändert, aber das Reisen, also als wir wieder reisen konnten und durften, das war richtig geil. Dieses, ich erinnere mich 2021, wo wir mit dem Van hier auf Mallorca oder so unterwegs waren und einer der wenigen waren, das war nicht ursprünglich wie früher, aber es war einfach viel, 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 viel ruhiger. Und das hat auch wirklich extrem viel Spaß gemacht. Deswegen, also kann ich mir halt vorstellen, dass du halt natürlich da, wo du jetzt quasi Corona verbracht hast, das natürlich dir geholfen hat, mehr anzukommen, als wenn das alles normal gewesen wäre.
Ja, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, ich weiß nicht mal, ob ich dann überhaupt mit der Freundin zusammengekommen wäre, wenn das alles.
Nee, anders, klar, ja, das weiß man natürlich nie, ne? Das ist halt eben Schicksal.
Die Pandemie hat mir vieles ermöglicht, eigentlich, kann man so sagen. Ja. Ne? Es war für mich die perfekte Zeit. Ich habe Jargon genossen, ich habe aber auch ein Haus gebaut in dieser Zeit. Es war gut für uns, ne, hier, weil ja, natürlich schwierig finanziell für viele, aber wir haben halt, es ist ein Ferienort, ne? Also man hat das dann so richtig genossen. Die Straßen waren leer, die Surfspots waren leer, ja.
Ja, kein Vorteil ohne einen Nachteil oder auch andersrum. Lass uns Nepal. Nepal war 2015, da warst du im Juni 2015. Du hast dich relativ frisch getrennt und bist dahin gegangen?
Ja, ich war dort. Wir haben unsere Wege haben sich getrennt, eigentlich in Indien, aber wir haben das dann definitiv entschieden, als ich in Nepal war.
Was hat dich da hingezogen oder angezogen?
Also Nepal war ja eigentlich schon, also ich freute mich riesig auf Nepal. Ich hab mir so richtig das Wandern eingeeignet, auch schon so in Südamerika. Nepal, da freute ich mich riesig. Es war aber nicht vorgesehen, Nepal jetzt nach Indien gleich zu machen. Ich wollte das eigentlich später dann, aber halt mit diesem Erdbeben habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich auch wegen Medienecho, ne, dass mein Budget halt bei den Menschen in Nepal halt am besten aufgehoben wäre, ne? Weil man weiß halt aus Erfahrung, dass halt solche Naturkatastrophen dann halt auch dazu führen, dass halt keine mehr kommen, keine Touristen mehr kommen für das ganze Jahr und Darum war das für mich halt ein wichtiger Punkt. Ich durfte dann halt auch wenig hinter die Kulisse schauen dadurch. Da will ich jetzt nichts groß ins Detail gehen, es war wirklich so wirklich krass. Aber man sieht halt dann halt, wie sich solche korrupte Regierungen dann halt auch bereichern an solchen Museen, während eben die Einheimischen, also die Locals dann meistens halt eine harte Zeit durchmachen. Bin dann so richtig so ins Abenteuer rein. So über einen Monat bin ich zu Fuß unterwegs gewesen in Nepal. Mir sicher 10 Kilogramm Körperfett weggewandert. Und habe mich in Situationen begeben. Also ich wäre eins fast draufgegangen. Das weiß ich heute. Es war intensiv. Einfach weil ich zu naiv war. Meine Grenzen so richtig getestet habe. Aber auch da habe ich wieder was dazugelernt, ne? Mich viel besser selber wieder kennengelernt. Ich war großen Teil auch allein unterwegs und es ist halt so, wenn man wandert, da hat man so richtig schön Zeit, ja auch Gedanken zu Ende zu spinnen und so weiter. Und es war auch diese Zeit, wo ich dann so im Kathmandu mal gedacht habe, so jetzt muss ich mir aber mal Gedanken machen, wie ich denn wieder, so typisch schweizerisch, ne, wie es dann schlussendlich weiterging mit mir, wenn ich jetzt weiter reise und nicht mehr in die Schweiz zurückgehen würde. Ne? Habe ich eine Webseite gemacht und eine Visitenkarte. Das war vor 7 Jahren noch wichtig, ne? So brauchst du das nicht mehr. Aber und ich habe dann Fotograf drauf geschrieben und so und das hat mich dann wenig dazu verleitet, auch das Ganze ein wenig ernster zu nehmen und nach einer gewissen Zeit ist das ja dann auch ins Rollen gekommen.
Ich muss sagen, du hast ja am Anfang gesagt, dass du ja von dem, was du heute machst, ja vorher überhaupt gar keinen Plan gehabt hast. Und das war wirklich schön, dein Buch so zu lesen und diese wirklich vielen Bilder dabei zu sehen, die ja wirklich klasse sind, ne? Also das ist ja sehr, sehr, sehr detailliert und halt eben, also richtiges Fotojournalismus und nicht einfach nur irgendwelche Schnappschüsse. Und heutzutage aufgrund von, Farbbilder kosten halt viel im Druck, werden ja Bücher immer weniger bebildert. Man muss sich die Bilder quasi im Kopf zusammenspinnen und vorstellen. Und das fand ich halt eben total klasse, weil du hast ja wirklich fast auf jeder Seite irgendwie ein Bild zu der Geschichte, die du erzählst. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen.
Ach cool, ja. Ja, es war tatsächlich schwierig, den Verlag zu finden, der halt noch eine gute Mischung aus Bild und Text auch überhaupt noch riskiert, ne? Weil der Buchmarkt ist ja auch ein sehr dynamischer und da passt Conbook ja auch von der Art und Weise, wie sie Reiseberichte publizieren, Bücher publizieren, also, ja, wie die Faust aufs Auge eigentlich, ja. Ich sagte ja, früher habe ich mal in Südamerika und so, war die Kamera immer mit mir natürlich, ich habe auch dort viele Fotos gemacht, aber halt, es waren halt dann schon eher Landschaften und so, ich hatte noch kein wirklich fotografisches Auge und eigentlich mit Asien hat es mir dann angefangen, so richtig Spaß zu machen, auch die Kultur. Aber das war halt so eher aus einem persönlichen Interesse, aber dann mit der Kamera dabei und halt, ich hab dann wirklich auch Freude daran gehabt, das halt mit anderen Menschen zu teilen. Und so kam es wohl, wie es kommen musste. Ne? Fotojournalismus ist aus meiner Sicht eines der verführerischsten Kommunikationsmittel der Welt. Ne? Man versteht es, man kann eintauchen und Ja. Aber es geht vielfach halt trotzdem nicht ohne Text. Deshalb muss die Balance da stimmen.
Ja, absolut. Ich meine, klar, damals wusstest du mit Sicherheit noch nicht, dass du halt eben Jahre später ein Buch über deine Reise schreiben würdest. Vielleicht hast du es dir schon vorgestellt. Aber immer gut, das Material zu haben und es dann nicht zu brauchen, als es zu brauchen und dann nicht zu haben. Und also ich finde es halt, also vor allem vor dem Hintergrund, dass du es halt eben vor so langer Zeit halt eben aufgenommen hast, finde ich es halt eben total, total klasse.
Hat's halt, ja. Ja, es war auch für mich schön, oder? Das war ein Buch zu schreiben, dann wieder einzutauchen, gewisse Sachen Revue passieren zu lassen. Ne? Da war ich so wieder richtig da. Da sind viele Sachen wieder, ja, sind mir noch im Kopf, die ich, oder Bilder, ne? Geräusche, Emotionen, die ich, ich fast vergessen hatte. Ne? Also es ist, ja. Ich empfehle jedem, ne, auf Reisen halt, muss ja nicht jetzt gleich ein Blog sein oder halt so, aber so ne, Notizen, ein kleines Tagebuch zu führen, dass ja, dass man später dafür dankbar.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt auch gerade fragen. Wie hast du denn diese ganzen Geschichten jetzt noch hinbekommen? Hast du Tagebuch geführt? Hast du alles irgendwie aufgeschrieben? Oder ist es wirklich nur reine Erinnerung durch die Bilder, die dann wieder aufgekommen ist?
Ja, na, es war schon ein wenig wie ein Tagebuch. Ne? Ich habe halt viele auch Personen, die ich kennengelernt habe, so Stichwort zur Kultur und so. Und ich hatte früher selber noch einen Blog, den habe ich dann aber abgeschafft irgendwie vor 5 Jahren. Ja, und da habe ich da Kurzgeschichten gemacht und so. Aber dann mit dem Buch ging es dann natürlich noch, war's dann halt noch ein wenig sehr sarkastische Wortlaut. Vieles muss ich auf den Kopf stellen, dass das dann so Sinn macht, einen guten Anfang, guten Schluss hat. Ne? Und ja, aber es war schon ein Tagebuch da, an dem ich mich orientiert habe, ja.
Ja, das ist so, so wichtig, nach so vielen Jahren vor allem. Und ich finde vor allem ist das immer total irre, also so wichtig, also ich sag, ich verarbeite meine Reisen halt immer dadurch, dass wir machen halt unglaublich viele Videos und Fotografie und so. Und das hilft natürlich im Nachhinein, wenn man sie bearbeitet, sie nochmal ein zweites Mal durchzuleben. Aber das, was am besten funktioniert Jahre später, ist immer Tagebuch. Weil du in dem Moment, in dem du es aufgeschrieben hast, natürlich auch deinen aktuellen Zustand mit aufgeschrieben hast. Durch deine Worte.
Genau, ja, korrekt.
Und dann beim Lesen dich komplett wieder in die Situation versetzen kannst.
Ja, es ist schwierig halt mit Videos halt das Gefühl zu beschreiben, das man damals hatte, die Emotion oder wie auch ja, was einem durch den Kopf ging, was man da daraus gelernt hat und so weiter. Es ist wirklich so. Also für mich hat auch, also dieser ganze Kontext, ja, Weltreise, Menschen, Fremde und so, das hat dann plötzlich viel mehr Sinn gemacht, weil ich mir dafür Zeit genommen habe, das niederzuschreiben, noch ein paar, 2, 3, 4 Gedankengänge dazu, ne? Ja, das hat geholfen.
Ja, total. Du hast ja gerade gesagt, in Nepal, da bist du ja beinahe draufgegangen. Das war beim Wandern gewesen, ne?
Ja. Ja, es ist halt so, ne? In Nepal, da ist noch nicht obligatorisch, dass man einen Bergführer jetzt dabei hat. Vielleicht hat sich das jetzt auch geändert. Ich weiß nicht, man hat das viel diskutiert. Ne? Ich bin ein Schweizer, ich will allein wandern, da muss mir keiner schauen. Ne? Aber da gab's
als Schweizer macht dir niemand was vor, was Wandern angeht. Ne? Das ist aber bestimmt so ein Gedanke gewesen, der irgendwie so im Hinterkopf war. Also ich komme aus der Schweiz, ich weiß, wie Wandern geht, ich brauche das alles nicht.
Absolut, absolut. Also es ist für mich immer, wenn ich, wenn jemand, wenn da mir jemand zur Seite gestellt, da fühle ich mich irgendwie unwohl. Ja, ich muss an denen unterhalten und so. Und ich kann da nicht so richtig.
Oh, das Gefühl, das kenne ich sehr gut. Ja,
das kennst du das? Ja,
das kenne ich. Ja.
Aber es war damals halt eben so, wenn man diese Bewilligungen beantragt für gewisse Nationalparks. Dann muss er das im Kathmandu machen. Das wird dann ja auch kontrolliert. Aber es fragt dich dann niemand so bei den Checkpoints, ja, was hast du vor? Wo gehst du hin? Oh, du hast gar keinen Führer dabei. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee oder wie auch immer. Ne? Und ich wollte da eine Passage machen, wo, ja, also, man hat mir gesagt, da könnten Sherpas sein, ist aber muss aber nicht, ne? Und es wäre um eine 8 Stunden Wanderung gegangen von dort, wo ich mich entschieden habe, nicht weiterzugehen, weil es dann ja ist halt im Frühling gewesen, da ist Monsunzeit, da sieht man ab Mittag gar nichts mehr und so. Also ich war aber schon unterwegs und ich wollte das durchziehen und nur schon der Weg zurück war ja Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da lebensmüde, dass ich das überhaupt mir antue. Ne? Es hat gut geendet, aber ja, ich weiß jetzt auch heute, ja, also das mache ich dann nicht mehr. Ne? Also so weit gehe ich jetzt nicht mehr. Da.
Vor allem, dass dieses. Wie oft hast du dieses Gefühl auf Reisen gehabt? Oh, das ist jetzt echt ein bisschen, also ich meine, ich glaube, dieses Gefühl kommt immer erst danach, ne? Also in dem Moment ist dir das nicht so ganz bewusst, aber ja. Wie oft hast du dieses Gefühl auf deinen Reisen schon gehabt?
Ich glaube, das hatte ich nachher dann nicht mehr. Also, ja, es war wirklich dieses eine Mal. Es hat mir gezeigt, wo meine Grenzen liegen und wo ich mich besser erkundigen muss. Ne? Dort, wo du dich halt mit der Natur anlegst, ne? Oder ja, kannst du vielfach halt nur verlieren.
Absolut.
Aber es gibt,
ich finde, Elemente sind so krass.
Ja, genau, ja. Ja, aber sonst, das hat alles wirklich super geklappt und es war immer eine Erfahrung wert, wo ich rückblickend betrachten muss, ja, könnte ich jetzt nochmals machen, war jetzt nicht so, ja. Man, wie noch, also die meisten Grenzen oder Barrieren, die entstehen halt im Kopf, ne? Die kann man da jetzt schon mal abschaffen und dann halt mal schauen, wie weit man kommt. Man lernt sich dabei nur selber besser kennen, ja. Die guten.
Eigentlich meine ich dich, aber du hast ja auch du reist ja ab und zu, hast ja auch mal Leute kennengelernt und dann seid ihr zusammengereist. Und ich meine, das war in Myanmar, wo ihr euch ein Boot gekauft habt?
Ja, das ist so. Also es ist halt eine der wenigen Geschichten jetzt auch im Buch, aber auch generell, ne, wo ich halt mit einem einem australischen Kumpel gereist bin, den ich damals im Norden von Indien, also Ladakh kennengelernt habe. Es ist halt, ich bin sehr selektiv, was Reisegefährten anbelangt. Es ist ganz schwierig für mich da, weil ja, man muss halt einen gewissen Sinn für Abenteuer haben, ja, Lust auf vielleicht Kultur und so und ja, und auch viel Zeit mitbringen. Und das ist halt meistens dann. Das geht da nicht. Und in Myanmar.
An einer Sache hakt es meistens.
Ja, genau. Da gibt es immer ja einen
Kompromiss. Oder sie reden zu viel.
Hey, genau. Das war der einzige Kompromiss, den ich beim Australier eingegangen bin. Aber er ist halt ein richtiger Komödiant. Also da war es mir dann ein wenig egal auch. Und dieses Abenteuer haben wir zusammen, sind wir zusammen angegangen. Für das ist er jetzt extra nach Myanmar geflogen. Und Myanmar damals. Holte sich ja gerade von 50 Jahren Diktatur. Also da waren so viele Orte halt noch, die waren off-limits bis dahin. Die waren unbereist von Ausländern und so. Da wollten wir uns so richtig was gönnen. Ne? Und die Idee damals war eigentlich, dass wir hoch in den Norden fliegen und dann ein Boot kaufen und dann einfach das runterfahren bis zur Andamansee. Und das war halt so richtig geil. Ne? Also wir sind halt da abwechslungsweise von Immigrationsbehörde, Polizei verfolgt worden, wurden als Goldschürfer verdächtigt oder von Einheimischen zum Essen eingeladen. Da kam so richtig alles vor. Wir wussten nie, wo unser Tag oder wie unser Tag dann enden wird. Und rückblickend, ne, das Abenteuer unseres Lebens, ne? Ich war gerade kürzlich in Chagau zu Besuch, einer der wenigen meiner Freunde, die sich die Mühe machen, hier zu kommen. Ne? Und da haben wir natürlich auch all diese nach all diesen Jahren natürlich viel zu lachen gehabt, ne? Und dieses Abenteuer.
Ja, wurdet ihr am Ende nicht auch noch aus dem Land deportiert?
Ach, jetzt nimmst du das weg. Ja, natürlich, ja. Es war ja eine Frage der Zeit. Also es war wirklich, muss ich mal vorstellen, dieses Land, neue Demokratie und so, man wusste nicht genau, aber wie geht man jetzt mit so Leuten jetzt um, die halt so, ja, so dreist jetzt hier, ne? Es hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Es sind ja Leute schon von Myanmar ausgeschafft worden, die jetzt mal so ein Buddha-Tattoo oder so irgendwie hatten oder was auch immer. Aber für uns, es hat immer irgendwie doch gereicht, dass wir weiter durften. Und ja, jetzt, so leid es ist, aber es ist halt wieder zu das Land. Also man kann schon, ne? Aber jetzt wieder soll Nebenorte in die Provinzen raus und so, das ist nicht mehr möglich.
Leider, ja, also Bagan bzw. Myanmar, das ist ja ein ständiges Auf und Ab. Also ich erinnere mich, ich war 2009, glaube ich, dort. Und das war total irre. Also ich bin, also da bin ich denn die Hauptorte, ne? Mandalay und wie sie alle heißen, da besucht Bagan. Und gar nicht so weit weg von denen. Also null off the path, voll on the path.
Konntest ja gar nicht.
Nee, das war konntest ja alles, du auch nicht. Ja. Aber das war schon auch faszinierend, das alles zu sehen. Und durch deine Geschichten, das fand ich schon toll, einfach auch so zu sehen, wie herzlich diese Menschen halt auch sind, ne? Die ja alle noch nicht viele Weiße und ausländische Menschen gesehen haben, weil sie ja alle versteckt irgendwie leben, unterdrückt leben.
Ja, das ist absolut so. Und glaube mir, also Myanmar ist eines meiner absoluten Lieblingsländer, weil eben halt die Menschen, aber auch die Kultur ist immer noch sehr authentisch, ne? Und könnte ich natürlich jetzt wieder so richtig eintauchen und so in die Provinzen raus. Ich würde das bald wieder machen. Aber eben jetzt mit diesen Restriktionen ist es halt, ist das nicht so mein Ding. Ja? Ich werde auch nie nach Nordkorea oder nach Bhutan gehen. Das ist mir alles, ja. Also wenn man mich eingrenzt, wo ich hin darf und so, dann ja, ist das nicht so mein Ding. Aber es war wirklich, top. Also Myanmar, eines der, ich meine, die haben ja 150 verschiedene ethnische Völker in Myanmar, muss ich das mal vorstellen.
Ja, total abwechslungsreich. Also das ist aber halt leider von ganz oben ein bisschen schwer, politisch gesehen. Sehr, sehr viel Unterdrückung, die da stattgefunden hat und nach wie vor stattfindet. Ihr seid des Landes verwiesen worden, ihr durftet eure Sachen packen und der einfachste und schnellste Weg aus Myanmar raus ist Bangkok.
Ja, es ist ja auch einer der wenigen
Flugverbindungen, ne?
Ja, also ich glaube, du kannst ja nur von Bangkok überhaupt rein. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, wir hatten vorher halt ein Dokument vorgelegt bekommen, wo wir denn hingehen würden nach Myanmar. Weil man hat uns ja ausgetrickst, ne? Man hat uns ja nie gesagt, ja, wir hat jetzt eigentlich des Landes verwiesen. Man hat, wir haben da Sitzungen, Protokolle, also was auch immer, und dann auch unterschrieben, ne, dass wir nichts mehr im Land haben und das Land dann irgendwann halt dann via Bangkok verlassen würden. Das daraufhin hat man uns dann ja dann zum Flughafen gefahren. Ne? Und das war spannend. Mehr dazu im Buch. Es gibt zwar nicht mehr
viel
mehr.
Ja, nee, absolut. Also wir können hier sowieso auch nicht alles ansprechen. Aber es ist auf jeden Fall total spannend. Und jetzt so irre, schon 45 Minuten. Ich finde das immer so geil, wie schnell die Zeit hier im Podcast
vergeht. Ich habe gar nicht geschaut.
Es ist einfach total spannend, immer solche Reisegeschichten zu hören und natürlich auch zu lesen. Von Thailand aus ging es für dich weiter Richtung Osten, ins Nachbarland, Laos, was ja auch, da hast du, wie heißt nochmal das Fest?
Das Raketenfest, ne?
Das auch, aber du hast auch noch die Wasserpistolen-Geschichte.
Ach, das Songkran, ja. Songkran, genau. Ja. Aber dort heißt es ja dann anders.
Genau. Ja. Beide ziemlich verrückte Festivitäten. Kanntest du die vorher oder wurdest du damit überrascht?
Nee, also eigentlich, ich habe mir Freunde in Bangkok, also Thais, haben mir gesagt, du musst nach Chiang Mai kommen, dort haben wir das Größte, das Beste, das Wasserfest, ne? Und das ist für mich halt so, ach nee, das hört sich kommerziell an. Ne? Und das ist ja in Bangkok schon ganz übel. Ne? Ich wollte eigentlich zum Wasserfest dann in Laos. Das habe ich dann zeitlich so planen können. Und Luang Prabang ist ja eine wunderschöne, wunderschöne kleine Stadt. Und dort das Wasserfest mitzuerleben, das war jetzt schon eine coole Sache. Ne? Weil ich war dann zwei Jahre später, ich vergessen, war ich ja dann auch zum Wasserfest dann mal in Bangkok, und das war, wenn man sich vergleicht, ne?
Das ist schon krass. Das ist ein ganz next level, ne? Es ist einfach so unglaublich krass.
Absolut. Also wie halt immer, ne? Wenn du halt ein Fest nimmst und du kannst es in einer kleinen Provinz erleben, verglichen jetzt mit einer riesen Metropole, dann geh in die Provinz. Es wird ja nachhaltiger, ja, als meine Meinung. Ne?
Ja, ich habe damals, also 2010, 11, 12, ich weiß nicht ganz genau, wann das war, aber habe ich in Bangkok gelebt und mal so das Fest einmal mitgemacht, und das war, boah, das war crazy. Ein Tag war geil, zweiter Tag war noch okay, aber der dritte Tag war schon echt richtig, richtig anstrengend. Und ich habe halt gearbeitet, man musste halt ständig aufpassen, dass du halt irgendwie nicht nass wirst auf dem Weg zur Arbeit und solche Geschichten. Das war so crazy. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ein Erlebnis wert.
Ja, absolut. Ja, muss man gesehen haben, wo auch immer. Ne? Das Raketenfest ist was ganz anderes. Das hatte ich nicht wirklich eingeplant. Das ist aus meiner Sicht ganz was Schönes. Ne? Also auch immer, wenn halt so diese Naturreligion ins Spiel kommt, kann man was Kultur bezeichnen und so. Und mit diesen Bambusraketen, das wird halt überall in Laos gefeiert dann. Ist auch sehr spannend, auch sehr schön mitzuerleben. Und wie auch immer, like, ich war da halt wieder alleine unterwegs und dann hat mich da wieder aufgenommen, gefüttert, ne, rumgezeigt, Laobier und so. Ist halt, ich finde das halt genial. Ne? Allein reisen, da kommst du viel einfacher in den Kontakt mit den Einheimischen. Ja, das war vor allem dann in Laos so. Ja, und auch.
Aber ist das auch nicht total irre, wie unglaublich offen sie alle überall sind und wie sie dich alle absolut, immer einladen? Und wie oft hast du einen Fremden in der Schweiz zu dich nach Hause eingeladen und gefüttert?
Du, ich würde sagen, gar nie. Das ist halt, ist absolut so. Ich habe mir dann immer wieder diese Frage gestellt, ach, verrückt, ne? Wie warmherzig diese Menschen sind, wie sie dich aufnehmen. Und in der Schweiz hätte ich doch nie Zeit dafür, ich wäre skeptisch, ne, könnte ja doch, ja, und so weiter. Das ist so.
Ja, absolut. Also es war jetzt auch genauso meine ich das. Das ist ja bei mir ganz genauso. Ich habe auf meinen Reisen so die tollsten Sachen erlebt. Und selbst zu Hause mache ich das selten bis nie. Tatsächlich habe ich letztens jemanden eingeladen, die haben sich verfahren und sind bei uns in der Sackgasse geendet und so, hä? Und ich so, ja, wir haben gerade Kaffee und Kuchen gemacht, wollt ihr reinkommen? Aber haben sie abgelehnt. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, dann nicht.
Aber schön, nur schon das Angebot zählt ja, ne? Auch wenn ich als Reisender ja immer wieder Nein sage, ich kann ja nicht bei jedem Schnaps trinken, ne? In Asien, da wirst du irgendwann zum Alkoholiker. Aber nur schon die Geste ist schön. Also dass ich diese Person jetzt Zeit nehmen würde für dich. Ne? Ja. Das Gleiche mit dem Kaffee und Kuchen.
Ja, ich habe also auf Reisen, das ist immer krass, was für Erlebnisse oder was für Menschen man da halt trifft, die halt einfach, ja.
Ja, und
also das ist krass.
Ja, ich habe, drum empfehle ich auch jedem halt, kauft euch ein kaputtes, möglichst kaputtes Motorrad, wo der überall stecken bleibt, weil da passieren halt dann diese magischen Momente. Ne? Man hasst die Situation dann, aber schlussendlich sieht man dann halt wirklich, wie jeder dann einem helfen will, dann wird man eingeladen und übernachten oder vielleicht noch mal was essen und so. Ja, also ich, drum wieder das Transportmittel, ganz wichtig, ne, dass man halt auch dort landet, wo jetzt halt nicht jeder Bus jetzt gerade hinfährt.
Ja, klar, in den Werkstätten der Welt, da lernst du halt eben das Land kennen. Beziehungsweise genau. die Mechaniker, die sind einfach, die geben dir dann Tipps, wo du hingehen sollst zum Essen und so weiter, wo du schlafen kannst und so. Und das finde ich halt eben manchmal auch richtig cool, dass du dadurch halt ja auch viel mehr eintauchen kannst in so ein Land. Spannend fand ich ja auch zum Beispiel, so dass das Malaysia-Kapitel handelt ja großenteils von deinen ganzen Anhalter-Fahrern.
Ja, ich habe das anders. Ich wollte dieses Kapitel ein wenig anders. Ich habe mir da wirklich damals die Geschichten aufgeschrieben von den Menschen. Es ging mir damals drum, ja, in Festland Malaysia hat mich nicht wirklich so interessiert. Jetzt ich war da eher scharf auf Borneo und so. Aber ich wollte was Cooles machen, ne? Und Malaysia ist sehr fortschrittlich und so und hat halt diese drei verschiedenen Menschengruppen, kann man sagen, ne? Also die Malaien, die Einheimischen quasi, die Inder und die Chinesen, die teilen sich dieses Land. Und ich habe mir dann gedacht, ne, wenn ich jetzt beim Hitchhiken, da werde ich halt automatisch mit diesen Menschen ins Gespräch kommen und so. Und das hat mir Geschichten gebracht, hätte ich mir nie vorgestellt. Ne? Und auch wieder diese Gastfreundschaft, das war gewaltig, ne? Ja. Es waren zwei Geschichten, die mir bis heute jetzt in Erinnerung blieben. Das war das eine Mal, dass ich mit durfte zu so einem Religionsabend, ne? Wirklich Volkskunde und so halt. Und da kam da so ein Imam vom Jemen und je mehr habe ich halt dann versucht, mich zu konvertieren und so. Und dann hab da viel gelernt natürlich, aber musste dann früher oder später auch irgendwie abhauen. Das ging in die falsche Richtung. Und es war am nächsten Tag, da mich den jemand mitgenommen hat wieder mit dem Auto und ich wenig erzählt habe, auch vom Vorhaben und so. Und der hat mir nach so ein paar Minuten gesagt, hab, du, weißt du was, ich heirate morgen und so. Und wenn du willst, kannst du mitkommen, also darfst du dabei sein. Und ich habe nur gesagt, das ist Wahnsinn, was man da so erlebt, wenn man zu fremden Leuten ins Auto steigt. Ne? Und, es gibt Leute, die bereisen ganze Kontinente jetzt zu hitchhiken und so. Und ich finde diese Geschichten dann immer wahnsinnig spannend. Und deshalb auch das Kapitel im Buch ist halt vor allem den Menschen gewidmet, die einen mitnehmen. Und
ja, das sticht halt sehr raus aus diesen ganzen Geschichten, weil es eben so anders ist. Und ich finde es halt eben total spannend, dass alles so, ja, vor allem hast du von jedem deiner Fahrer halt ein Bild gemacht. Und wenn du dann die Story zum Gesicht halt eben oder zu diesen Augen, das finde ich eigentlich so cool, diese Augen, ja. Die Augen siehst.
Danke, ja, das war eine spezielle Idee. Ja. Ich habe in Malaysia im Festland praktisch keine Fotos gemacht, also vielleicht 5 oder 10. Es ging mir da um die Menschen, ja.
Ja.
Ich habe mir das damals und, so Nachzugriff.
Weiter ging es über Indonesien, Osttimor. Du hast dann vorhin hast du noch gesagt, Papua-Neuguinea, aber das ist nicht im Buch gelandet.
Nee, weil Papua-Neuguinea ist ja auch. Ist jetzt nicht so Südostasien, das hätte ja irgendwie vom Konzept her ein wenig so, und es hatte schon irgendwie, da hatte ich eine coole Geschichte geschrieben, die hatte halt schon ein Drittel vom Inhalt vom Buch und da habe ich mir gesagt, nee, das kann man da nicht noch rein.
Okay, also ein eigenständiges Buch.
Genau, das ist nur über Papua-Neuguinea. Aber es war wirklich so, halt, dass jetzt gerade bei diesem Land natürlich, dass er jetzt halt nicht im Buch vorkommt, das war so das Land, da habe ich mich immer davor gefürchtet. Also bevor Antritt Weltreise, aber auch später, habe ich mir gedacht, ach, und je mehr Bücher ich gelesen habe von anderen Menschen, die halt in Papua-Neuguinea waren und da so ein wenig, off the path war und ich gedacht, ach je, was erwartet mich denn da? Aber es war halt einfach wieder genial, ne? Ich bin da so.
Ist Papua-Neuguinea nicht auch die Geschichte mit den Kannibalen, wo die Segler, wo er irgendwie aufgefressen worden ist? Ist das nicht so?
Die Segler, also Rockefeller oder Segler, also sicher, auch, ne? Da weiß man heute nicht mehr, ja, gibt's die noch, gibt's die nicht mehr, aber ich hab wirklich mit Menschen gesprochen, die haben immer noch so Menschenfleisch zu Hause, weil das wird für die Zauberei genutzt, ne? Für Teleportation und solche Sachen. Ne? Ja. Also Papua-Neuguinea ist schlicht das märchenfremdeste Land, das man sich vorstellen kann. Also dort jeden Tag wird man wieder verblüfft von Geschichten, wie sie eigentlich nur dort stattfinden können.
Ne? Ja. Man findet tatsächlich relativ viel, wenn man Papua-Neuguinea und Kannibalismus googelt, über verschiedenste Fälle. Das ist echt ein bisschen krass. Also man sollte sowieso relativ wenig googeln, wenn man auf Reisen
geht. Nee, absolut nicht. Ja. Nee, also ich hatte, weißt du, damals war es wirklich so, ich habe eigentlich gar nicht groß gewusst. Ich wollte in die Sebig-Region, ich wollte zu den Krokodiljägern, Krokodilmännern, wie auch immer. Ich wollte mehr über Zauberei erfahren und so und wow, was ich da erlebt habe. Aber dann eigentlich durch weitere Bekanntschaften habe ich mich dann entschieden, halt ganz in eine andere Provinz zu fliegen, weil mir gesagt wurde, dass dass dort noch Muschelgelden sie ein aktuelles Thema ist. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber ich habe schon gewusst, dass man Salomoninsel oder so und gewisse Teile vielleicht noch für so Hochzeiten und so Muschelgeld braucht, aber nicht, dass es halt ja ein tägliches Handelsgut auch ist und so. Und ich war da 1,5 Monate dann in einer Region, wo Muschelgeld halt für so ziemlich alles verwendet wurde noch und auch die Gesellschaft zusammenhält und so weiter. Und ist bis heute eine meiner Lieblingsgeschichten. Passt leider nicht ins Buch oder zu den anderen Kapitel, aber ja, auch wieder eine Erfahrung wert.
Vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal hier im Podcast nur über diese Geschichte, wenn du das Buch dann herausgebracht hast. Kurz vor Schluss, du bist dann irgendwann auf den Philippinen gelandet. Und wie kommt es, dass du auch heute noch auf den Philippinen bist? Also was hat dich dazu gebracht, da Wurzeln zu schlagen? War es Corona? Wurdest du quasi, war die Option Philippinen oder zurück in die Schweiz? Oder gibt es einen anderen Grund?
So ganz oberflächlich betrachtet ist eine Bleibe in Strandnähe halt schon einfach Hammer. Ne? Und all die Kokosnusspalmen, die vermitteln dir irgendwie so konstant Urlaubsgefühle. Ne? Und auch wenn sie uns vor knapp einem Jahr halt um die Ohren geflogen sind. Hier aber kann ich halt kosteneffizient ein Leben im Einklang mit der Natur führen. Ne? Plankton und Glühwürmchen vor der Haustür sowie den warmherzigsten Menschen Asiens. Ja, also es ist halt so ein richtiger Wonneort. Und dann eben zum Thema auch Menschen. Die Filipinos sind uns halt jetzt, uns Europäern jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, den Vietnamesen. Ich wäre ja fast auch in Vietnam mal gestrandet für länger, dank der damaligen Freundin. Sind uns halt ähnlicher. Auch von, aufgrund vom spanischen und amerikanischen Einfluss und Religionshintergrund und so weiter. Dennoch schätzen sie halt dass man Zeit für sich hat und so. Die Filipinos sind da, die wollen nicht zu viel arbeiten und so, die genießen das Leben, hat vielleicht auch mit dem Klima zu tun. Man ist nicht so richtig sicher, aber es ist schön hier zu leben. Ne? Es holt einen jeden Tag wieder so ein wenig auf einen gewissen Boden der Tatsachen zurück, dass man ja nicht immer einfach nur schuften muss im Leben, um glücklich zu sein und so. Es war so, dass die Philippinen meine letzte Reisedestination in Fernost war. Hätte ich mich hier nicht niedergelassen, wäre ich wohl irgendwann in Sansibar gelandet oder anderswo, weil ich hätte ja dann ja woanders hin müssen, wo es neu ist und aufregend und so. Und in Chagao wollte ich halt, haben wir mal schauen, es war die letzte Destination innerhalb von den Philippinen, die ich mir anschauen wollte damals. Und hier hat halt alles dann gepasst. Ne? Und für mich ist halt so, dass wenn man bricht ja jemand aus, ne? Und dann fällt die ganze Sicherheit weg, das Leben im Kopf, man fühlt sich entwurzelt. Und dann irgendwann kommt die Euphorie, man weiß, dass es halt anders geht, man ist unterwegs und dann, irgendwann merkt der Nomade, der Weltreisende ja dann, ich muss aber wieder mal Wurzel schlagen, weil die Community ist wichtig. Man kann ja nicht die ganze Zeit nur der Welt rumreisen. Man braucht irgendwo eine Basis, ne, die, wo einem die Menschen wichtig sind. Ja. Und hier hatte ich halt in ganz kurzer Zeit sehr viele wichtige Menschen kennengelernt, die heute noch stützende Pfeiler in meinem Leben sind. Und das sind Einheimische, das sind Aussteiger. Und viele haben halt den gleichen Anspruch ans Leben. Und dann kam die Pandemie dazu und so weiter. Aber es ist halt schon so. Also es müssen ja sehr viele Sachen halt stimmen, damit man sich dann irgendwo wirklich wieder niederlässt. Ja. Und die Philippinen ist halt wahnsinnig schön. Dann kommen auch die Visa-Situation dazu, die es uns ein wenig einfacher macht, halt jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Indonesien oder mit Vietnam oder sogar Thailand.
Ja, okay. Also viele Faktoren. Spielen ja immer eine viele, also ich meine, wenn man sich dazu entscheidet, vielleicht den Rest des Lebens vielleicht nicht, aber eine sehr, sehr lange Zeit an einem Ort zu verbringen, dann muss natürlich halt auch sehr, sehr viel stimmen, damit man dieses Commitment halt eingeht.
Absolut.
Das ist so. Und lass uns noch mal eben ganz kurz, ich habe nämlich gerade noch eine Markierung gesehen, die ich noch ansprechen wollte, die ich jetzt gerade im Gespräch vergessen habe. Und zwar, das nennt sich Projekt Robinson. Du hast sie Isla Incognita genannt. Und durch Alvaro, ein Spanier, den du kennengelernt hast, durftest du oder hast du 10 Tage auf einer einsamen Insel verbracht.
Das gefällt dir.
Das fand ich halt total spannend. Also ich fand halt diese Nummer, ich habe tatsächlich gar nicht gegoogelt, ob es die Seite noch gibt. Aber du sagst, der Spanier führt mittlerweile das erfolgreiche Unternehmen docastaway.com. Gibt's das noch?
Castaway.com, ja. Ja, das gibt's. Also, wenn ich weiß,
ah, okay, macht cool. Auch so kleine Dokumentar- und du kannst dann quasi, so dein Castaway-Abenteuer bei ihm buchen.
Ja, genau. Also, er macht das natürlich, das war Wahnsinn. Ich habe den vor, 15 Jahren Japan kennengelernt, Tokio, und, dass wir überhaupt in Kontakt geblieben sind, ist ja gewaltig. Ich habe dann aber immer gesehen, gewisse Abenteuer halt dann gehostet, ne, für gewisse Inseln und so, und gedacht, das ist ja super cool. Ich wusste schon, zwei, drei Jahre, bevor ich dann überhaupt in die Region Indonesien jetzt kam, dass er das macht. Und du kannst halt mit ihm, aber das ist halt der klassische Weg. Wir hatten das anders arrangiert, weil wir halt gewissermaßen Freunde sind. Aber du kannst halt bei ihm so, ich weiß gar nicht, ob die Tage, also die Anzahl Tage beschränkt sind, aber du kannst so eine schöne Insel aussuchen dann und dann auch den Abenteuergrad, also so, sagen wir, extrem oder halt vielleicht soft oder so mit eigenem Koch. dann wirst du dort abgeladen und später wieder eingesammelt. Ne? Und wichtig ist ihm halt vor allem, dass da niemand anders halt an dieser Insel ist zu dieser Zeit, wo du denn da bist. Also vermietet dir sozusagen.
Hammer geiles Konzept. Ich bin gerade tatsächlich zum allerersten Mal drauf. Beim Lesen des Buchs habe ich mir das markiert und dachte so, schaust du dir vorher an, habe ich nicht geschafft. Aber 180€, 170€ die Nacht dafür, dass du auf einer einsamen Insel übernachten darfst. Mega geiles Konzept.
Ich habe nur gedacht, wie viel habe ich mir damals gespart, dass ich einmal rüber bin. Aber aber es ist, das Konzept ist gewaltig, das macht sonst hier niemand.
Geil, das ist ja jetzt hier im Sinne, hier in Deutschland ist ja gerade Seven vs. Wild so ein ganz großes Thema gewesen. Wo ein paar YouTuber sich, wo waren sie? In Panama auf einer einsamen Insel und sich da durchschlagen mussten. Und das kannst du quasi da auch machen. Richtig cool. Aber wie war das Erlebnis für dich?
Oh ja, also ich meine, grundsätzlich, es ging ja um verschiedene Dinge. Also ich wollte ja mit minimalem Equipment einfach mal 10 Tage überstehen. Also quasi als Beweis, dass selbst ein naiver Cityboy wie ich so eine Extremsituation gewachsen ist und überleben kann, wenn es sein muss. Ne? Ich wollte aber auch wissen, was diese Solitude eigentlich dann mit dir bewirkt. Das ist ja ein anderer Punkt noch. Oder ich sag mal, wenn du weißt, du hast genug Wasser, du hast genug, vielleicht du hast einen Fisch oder so, irgendwas zu essen, ne? Dann geht's ja dann sehr schnell drum, was machst du denn jetzt mit deiner Zeit? Ist ja niemand da zum Reden. Und ich bin dann sehr ein kommunikativer Mensch und ich wollte mal sehen, was da passiert. Also so ein Thema Überlebensdrang, ne? Ich muss jetzt jagen, aber auch halt mit dem Zeitempfinden und diese Geschichte da geht es halt ein wenig halt um ja die Learnings daraus. Also was konnte man dann so mitnehmen daraus? Und natürlich jetzt nicht so viel passiert, dass dass eigentlich so nicht so viel passiert ist, habe ich viel geschrieben. Aber es ist halt eben wichtig, wenn man sich mal vorstellt, ne, sich in so eine Situation zu begeben, was geht da ab im Kopf, ne?
Naja, absolut.
Dass man den nächsten Tag noch erreicht und so weiter. Also eigentlich hätte ich das einen Monat machen sollen. Es wäre eigentlich sinnvoller gewesen, das einen Monat zu machen. Weil 10 Tage ist halt schon, ja, das schafft man, ne? Das geht ja
irgendwie. Ja, man ist gerade erst reingekommen und da muss man eigentlich wieder raus. Das ist das, was du meinst, ne?
Ja, genau, ja. Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall, also ich fand das ein sehr, 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 sehr spannendes Kapitel. Die Inseln, die in Indonesien sind die, ne? Oder,
gut, da darf ich nicht viel dazu sagen.
Ach so, stimmt. Hast ja
weil eben halt, genau, weil halt der Alvaro, der schaut halt schon, dass das dann nicht jeder dann halt einfach mal ja, sich aufmacht und das mal darüber paddelt. Ne? Aber er hat verschiedenste Inseln, die er so eigentlich zur Verfügung stellt. Es sind nicht alle in Indonesien. Es sind auch ein paar dann in Mikro- und Makronesien, glaube ich. Ja. Aber das, ja, haben wir mal E-Mail
schreiben. Ich finde es auf jeden Fall total, total spannend. Also ich finde, neben dem, dass die Bilder natürlich wieder grandios sind von den Sonnenuntergängen und so, das, was du da so erlebt hast. Auch auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt für alle, die halt mal irgendwie was anderes machen wollen. Ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Urlaub. Aber Claudio, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen für mich und heute Nachmittag für dich auf den Philippinen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir über deine Abenteuer und über dein Buch zu unterhalten. Und wir haben Glück gehabt, die Nachbarn haben noch nicht angefangen, die Baustelle wieder aufzunehmen. Die Aufnahme ist sehr ruhig gewesen. Und,
ja, das ist ja wichtig, das gibt es ja noch zu erwähnen, ne? Weil man immer, wenn das Buch heißt ja auch Gestrandet im Paradies und man da stellt sich das Paradies immer, es ist halt so wunderschön, ne? Kristallklares Wasser, Palmen wedeln da und so und dann ist da irgendwo eine Kreissäge, das ist so symbolisch, ne? Also es gibt keine Paradiese ohne halt eben auch die negativen Zeiten.
Kein Vorteil ohne einen Nachteil. Absolut. Aber man muss abschätzen, was überwiegt und was halt was besser ist. Aber ich danke dir vielmals, dass du deine Geschichten mit uns hier im Podcast geteilt hast und wünsche dir für dieses Buch alles Gute, aber auch für alle zukünftigen Projekte. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
Schön gesagt. Ja, da lasse ich die Katze noch nicht aus dem Sack, aber ist was in der Mache.
Alles klar, perfekt, super. Vielen Dank. Bis dann.
Sebastian, bis bald, ne?
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, bei Polarstern vorbeizuschauen, wenn ein Versorgerwechsel für euch aktuell in Frage kommt. Der Code für den Wechsel lautet OTP20. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine kurze Bewertung auf den bekannten Portalen. Vielen Dank und bis nächste Woche. Passt auf euch auf.